Mein Name ist Lisa. Ich bin zusammen mit Philipp von Anfang an hier bei der Gemeindegründung der Frankfurt City Church dabei gewesen. Wir haben zwei Kinder, die habt ihr vielleicht eben auch hier rumrennen sehen. Und ich freue mich sehr, mit euch über ein Thema zu reden, das, wie wir eben schon von Dani gehört haben, uns alle auf die eine oder andere Weise betrifft. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, es ist da. Jawohl, genau. Ich finde, dieses Bild drückt Eifersucht sehr gut aus. Diese Gesichtsmimik von dem Kind ganz rechts zeigt genau, wie man sich fühlt, wenn man eifersüchtig ist. Es ist diese Mischung aus Neid und sich zurückgesetzt fühlen. Und David sagt mir, ich soll das ein bisschen weiter so. So? Okay? Gut, alles klar. Genau, es ist diese Mischung aus Neid und sich zurückgesetzt fühlen, außen vor zu sein. Und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, was auf dem Bild rüberkommt. Wage ich mal zu behaupten, weil dieses Gefühl ist auch zutiefst menschlich. Und genau dieses zutiefst Menschliche greift das Sprüchebuch immer wieder auf und benennt es, beschreibt es auf eine treffende Art und Weise, manchmal sogar auf eine lustige Art und Weise. Und negative Verhaltensweisen wie Lästern, Fremdgehen, eifersüchtig sein, faul sein, im Alkohol oder im Essen Trost suchen, die werden dort angesprochen. Die Menschen damals waren nicht anders als wir heute. Und das Buch sagt uns, pass auf, das sind Dinge, wenn du sie tust, richtest du Schaden an, bei dir selbst und bei anderen. Im Grunde wissen wir das ja auch, aber wir tun es ja trotzdem, weil wir die Konsequenzen ausblenden. Und deshalb ruft uns das Sprüchebuch immer wieder auf, werde weise, bedenke die Konsequenzen und erkenne, was hinter diesen Dingen steckt. Sie sind immer Ausdruck einer tiefen Sehnsucht unseres Herzens, eines Defizits, was wir versuchen auszugleichen. Und so auch die Eifersucht. Und damit meine ich nicht nur Eifersucht in Bezug auf Liebesbeziehungen, sondern in jedem Bereich. Und ich habe dazu zwei Punkte mitgebracht. Erstens, Eifersucht ist Eiter. Und zweitens, Gelassenheit ist göttlich. Das Bibellexikon beschreibt Eifersucht als ein Entflammtsein, ein heißblütiges Gefühl, dass man es nicht ertragen kann, wenn man sieht, wie etwas, das man liebt, von jemand anderes weggelockt wird. Und in diesem Sinne kann Eifersucht durchaus angemessen oder sogar positiv sein, weil sie gerechtfertigt ist. Gott selbst sagt über sich, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Er stellt sich als ein eifersüchtiger Liebhaber dar. Und er sagt das, nachdem er mit seinem Volk Israel, was er gerade aus der Sklaverei in Ägypten gerettet hat, einen Bund geschlossen hat. Gott sagt, ich liebe mein Volk leidenschaftlich und wenn es anderen Göttern hinterherrennt, dann bin ich eifersüchtig. Ein Mann, der herausfindet, dass seine Frau fremd geht, der ist eifersüchtig. Und er ist es zu Recht, weil seine Frau hatte ihm ewige Treue geschworen. Das Problem ist allerdings, dass wir auch dann noch oft eifersüchtig sind, wenn es nicht gerechtfertigt ist. Aber wir bilden uns ein, wir hätten ein Recht auf etwas. Was hat der, was ich nicht habe? Und genau das macht krankhafte Eifersucht mit uns. Es ist ein unbezähmbares Gefühl, ein irrationales Gefühl, was unseren Verstand vernebelt, sodass wir nicht mehr klar denken können. Und dass wir Dinge tun, die zerstörerisch sind, in erster Linie für uns selbst. Eifersucht ist Eiter. Und das Wort Eiter, das ist nicht nur negativ, das ist eklig, das ist abstoßend. Niemand will das haben an seinem Körper, weil Eiter ist ein Hinweis auf eine Entzündung. Das ist kein kleiner Kratzer, wo man so ein Pflaster drauf macht und dann ist alles wieder gut, sondern das ist ernst zu nehmen. Da sollte man nicht mit spaßen. Zu der Zeit, als das Sprüchebuch geschrieben wurde, gab es noch kein Antibiotika. Da konnte so eine Wunde auch mal schnell das Ende bedeuten, wenn man sie nicht reinigen oder rausschneiden konnte. Und das Wort Gebeine, das wir eben gelesen haben, das steht für den ganzen Knochenbau, für den gesamten Menschen. Das heißt also, Eifersucht frisst sich sozusagen nach und nach durch den ganzen Menschen, durch den ganzen Körper. Und wenn wir diese gefährliche Wunde so richtig schön ignorieren oder immer wieder aufs Neue nähren, dann kann das richtig übel enden. Das Wesen von Eifersucht beschreibt Friedrich Schleiermacher sehr treffend, wenn er sagt, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Und ja, Eifersucht kann uns ja wirklich nur da packen, wo wir Leidenschaft haben, wo wir uns Bedeutung von etwas versprechen, was wir tun, wie wir aussehen, was wir erreichen, ob wir dazugehören. Wir versuchen uns einzureihen, einzuordnen. Bin ich ganz vorne mit dabei oder eher mittelmäßig? Muss ich mich vielleicht sogar hinten anstellen? Wir leben ja nicht allein auf dieser Welt. Wir vergleichen uns und wir werden verglichen. Und das macht was mit uns. Der Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat mal gesagt, Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und Menschen, die mit einem großen Ehrgeiz auf diese Welt gekommen sind, ambitionierte Leute, die es zu etwas bringen wollen, die sich gerne messen mit anderen, die haben unter Eifersucht vielleicht ein bisschen mehr zu leiden als Leute, die so mit sich und der Welt zufrieden sind. Die Bibel ist voll vom Thema Eifersucht. Insbesondere wird dort das Thema Eifersucht unter Geschwistern angesprochen. Und es zeigt ihre zerstörerische Wirkung im vollsten Ausmaß. Da ist Kain, der sich von Gott zurückgewiesen fühlt, weil das Opfer von seinem Bruder mehr geschätzt wurde. Und er ist so gekränkt, dass er seinen Bruder umbringt. Von Jakob und Esau wird geschrieben, dass sie schon im Mutterleib Rivalen waren und sich gegenseitig getreten haben. Und bei der Geburt zieht Jakob an der Ferse von Esau, dass der bloß nicht zuerst auf die Welt kommt. Und war bestimmt eine angenehme Geburt. Später gibt sich Jakob als sein Zwillingsbruder Esau aus, weil er unbedingt selber das Erstgeburtsrecht haben möchte. Lea ist eifersüchtig auf Rahel, weil die hübscher ist. Und Rahel auf Lea, weil sie Kinder bekommen kann. Da sind die 11 Brüder von Josef, die können den Anblick ihres kleinen Bruders nicht mehr ertragen, weil dieser immer bevorzugt wurde von seinem Vater. Und aus lauter Eifersucht verkaufen sie ihn für ein bisschen Geld in die Sklaverei nach Ägypten. König Saul ist eifersüchtig auf den Jungspund David, der ihm seinen Platz als König streitig macht. Und er verfolgt ihn rigoros, weil er ihn umbringen möchte. Da sind die Jünger Jesu, die sich untereinander vergleichen und heimlich Ranglisten erstellen, wer wohl gleich nach Jesus kommt. Und der ausschlaggebende Grund, warum die Pharisäer letztendlich sich entscheiden, Jesus muss weg, ist Eifersucht. Weil die Leute plötzlich Jesus nachgelaufen sind und nicht mehr ihnen. Und da sind wir, aufgeklärte, erwachsene Menschen in Frankfurt, und wir sind eifersüchtig. Und Eifersucht hat ja immer zwei Seiten. Zum einen sind wir eifersüchtig auf andere und zum anderen sorgen wir vielleicht auch manchmal ganz gerne dafür, dass andere Leute eifersüchtig auf uns sind, weil uns das irgendwie ein Gefühl des Triumphs gibt. Und wie zeigt sich Eifersucht in den verschiedenen Lebensbereichen? Ich möchte einfach mal auf ein paar Bereiche eingehen. Soll ich das noch ein bisschen weiter wegmachen? So? Titte, hallo. Es ist immer noch, ne? Naja. Okay, also an folgenden Punkten kannst du merken, ob du eifersüchtig bist. Die habe ich mal aufgelistet. Ich vergleiche mich in Gedanken ständig mit einer Person. Ich kann mich nicht mehr ehrlich mit einer Person freuen und gönne der Person nichts. Ich spotte in Gedanken, oder vor anderen über diese Person. Ich versuche, etwas Negatives an der Person zu finden. Ich meide den Kontakt und ziehe mich zurück. Oder ich höre auf mit einer Sache, weil eine andere Person es besser kann. In der Familie sind Geschwister natürlich die erste Vergleichsgröße, der wir natürlicherweise ausgesetzt sind. Und das sind die Menschen, wo man als Kind seiner Eifersucht so richtig schön ohne Rücksicht auf Verluste freien Lauf lassen kann. Bei kleineren Kindern passiert das auch nicht irgendwie unterschwellig oder so, sondern lautstark. Man heult und man schreit, um zu seinem Recht zu kommen. Ihr glaubt nicht, was bei uns zu Hause für ein Drama oft ist, nur wer zuerst die Treppe runtergehen darf. Mein kleiner Neffe Liam, der ist eifersüchtig auf ein Kind, das noch gar nicht auf der Welt ist, weil es noch im Bauch ist. Aber meistens sind Kinder nicht nachtragend. Sie können kleine Rivalitäten schnell vergessen und trotzdem abends im selben Bett kuschelnd gemeinsam einschlafen. Das ist gar kein Problem. Aber wenn man älter wird, dann wird das Thema komplexer, dann wird das Thema komplizierter, weil man sich noch stärker aneinander misst und weil man noch mehr nach seinem Platz in dieser Welt sucht. Und da kann Neid aufkommen. Im Thema Schule, Aussehen, Hobbys, Freundeskreis. Und als Eltern hat man da die fast unlösbare Aufgabe, für Gleichberechtigung zu sorgen und auf die Unterschiedlichkeit der Kinder einzugehen und sie darin wertzuschätzen. Und schlimm ist es, wenn das Vergleichsdenken, das sowieso schon unter Geschwistern da ist, auch noch von außen gefördert wird. Von Leuten, die sich einmischen, von den Eltern, den Verwandten oder Freunden. So Gerede wie, also mit ihr haben wir ja nur Schwierigkeiten. Die ist so verträumt, die kriegt nichts auf die Reihe. Bei ihm alles kein Problem, die Schule tipptopp. Aber wenn sie doch nur ein bisschen mehr so wäre wie er. Oder auch die direkte Anrede. Kannst du nicht ein bisschen mehr so sein wie sie, so brav oder so klug? Oder sie schafft es doch auch, warum denn nicht du? Vielleicht hast du sowas Ähnliches erlebt. Vielleicht war dein Bruder oder deine Schwester immer ein bisschen besser in der Schule oder beliebter im Freundeskreis oder erfolgreicher oder einfach weniger verhaltensauffällig. Oder er oder sie ist mehr gelobt worden, hat mehr Anerkennung bekommen, vielleicht sogar eine tiefere Beziehung gehabt zu den Eltern. Und wenn du ehrlich bist, dann hat es irgendwann einen Keil in eure Beziehung getrieben und du verspürst immer noch diesen Groll, was sich meistens daran zeigt, dass man sich nicht mehr aufrichtig mit jemandem freuen kann. Vielleicht bist du aber auch derjenige, der es meistens einfacher hatte als deine Geschwister, der immer so das Vorzeigekind war, nie Probleme gemacht hat. Und du hast es genossen und deine Geschwister auch ein bisschen spüren lassen, ohne es vielleicht zu beabsichtigen, dass sie eifersüchtig werden. Aber du merkst auch diese Distanz, die sich vielleicht deswegen aufgebaut hat. Eifersucht kann aus den uns eigentlich nahesten, vertrautesten Menschen Rivalen machen. Und diese Rivalität, die kann andauern bis ins hohe Alter. Weil Eifersucht ist Eiter, das ist eine Wunde, die heilen muss. Beim Thema Freundschaft kann Eifersucht auch eine Rolle spielen und unterschiedliche Gesichter haben. Vielleicht hast du schon erlebt, dass du mit jemandem sehr eng befreundet warst, dich geöffnet und investiert hast. Aber nach einiger Zeit merkst du, wie so schleichend der Kontakt weniger wird und du siehst Bilder bei Facebook, dass dein Freund jetzt mit dem und dem unterwegs war und Spaß hatte, aber nicht mit dir. Und du fühlst dich zurückgewiesen. Du bist eifersüchtig auf die neuen Freunde und du hüllst dich in Schweigen und hast auch überhaupt keine Lust mehr, dich zu investieren. Oder die andere Seite der Medaille, du fühlst dich vielleicht auch wohl in dieser Rolle, jemand zu sein, der ganz viele beliebte Freunde hat und um sich schart. Dafür nimmst du auch gerne die Oberflächlichkeit der Beziehung in Kauf, postest vielleicht bewusst Fotos von irgendwelchen Events mit vielen Menschen, je beliebter, desto besser. Und du ahnst zwar, dass du vielleicht bei bestimmten Leuten Neid damit verursachst, bei den Leuten, die nicht mit eingeladen waren vielleicht, aber Hauptsache, du wirst als die Person wahrgenommen, die unglaublich beliebt und gefragt ist. Und die dritte Variante ist vielleicht, du bist mit jemandem sehr eng befreundet, bis du merkst, dass die Person etwas oder mehreres, was dir viel bedeutet, besser kann als du. Und das war bei mir so. In meinem Leben gibt es eine Person, mit der war ich und bin ich eigentlich noch dick und fett befreundet. Aber irgendwann im Teenageralter schlich sich etwas in unsere Freundschaft und das war die Eifersucht. Wir waren ungefähr gleich alt. Wir hatten Freundeskreise, die sich überschnitten haben und irgendwie haben wir immer das Gleiche gemacht. Sei es Hobbys, Klavierspielen, Tanzen, Singen, Arbeit in der Gemeinde. Es war irgendwie alles gleich. Und eigentlich sollte man ja denken, naja, ist doch toll, eine echte Seelenverwandte. Und das war sie wirklich auch, eigentlich schon. Wenn sie nicht, in meinen Augen, vieles besser gekonnt hätte als ich. Und selbstbewusster gewesen wäre als ich. Und ehrgeiziger gewesen wäre als ich. Und ich war wirklich so eifersüchtig. Und woran habe ich das gemerkt? Daran, dass ich nicht mehr so unbeschwert mit ihr zusammen sein konnte wie früher. Ich konnte ihr auch nichts mehr von Herzen gönnen. Sie erzählt mir irgendeine Erfolgsgeschichte und meine Reaktion ist, echt? Wow, super. Und insgeheim habe ich gedacht, ja, Fräulein, ich kann alles, super. Und ich bin super, hat mal wieder ein Erfolgserlebnis. Oh, ich könnte in die Ecke kotzen. Das war das, was ich wirklich gedacht habe. Eine Ausdrucksweise von Eifersucht. Man spottet über die Person in Gedanken oder vor anderen. Man sucht das Negative. Und als ich jetzt in der Vorbereitung für diese Predigt drüber nachgedacht habe, bin ich richtig traurig darüber geworden, was Eifersucht unserer Freundschaft eigentlich angetan hat. Und ich habe gemerkt, ich habe ihr oft die Schuld zugeschoben. Ich hätte sie aber eigentlich bei mir suchen müssen, weil bei mir war der Eiter. Und ein Merkmal von Freundschaft ohne Eifersucht ist, dass man sich jeden Erfolg von Herzen gönnt und dass man auch von Herzen sagen kann, was siehst du heute gut aus? Ein riesiges Feld, wo Eifersucht und Neid sich so richtig austoben können, das ist die Berufswelt. Ich glaube, Eifersucht im Job ist für uns Frankfurter wahrscheinlich so alltäglich wie Schuhe anziehen, Zähne putzen. Jeden Tag sitze ich mit der gleichen Person in einem Raum, die mir meine Beförderung weggeschnappt hat, die mir vielleicht die guten Aufträge weggeschnappt hat, während ich Kleinkram erledigen darf, die ein besseres Verhältnis zum Chef hat, da könnte man ja glatt ausrasten. Und wie soll man da gelassen bleiben? Wie soll man da nicht eifersüchtig werden? Oder da kommt dieser Jungspund frisch von der Uni und macht mir, der ich hier Platz, hier bin seit Jahren und die Firma kenne wie meine Westentasche, meinen Platz streitig. Das kratzt an unserem Ego. Wenn du ambitioniert bist und in deiner Karriere eine Sprosse hochklettern willst, dann kann die Eifersucht, das Vergleichen mit Kollegen dich richtig fertig machen. Weil ich meine, klar, du willst wahrgenommen werden mit deinen Kompetenzen, du willst auch wertgeschätzt werden für das, was du kannst. Und du denkst, die Position, die hätte ich kriegen müssen. Diese Gehaltserhöhung, die hätte ich verdient. Den Applaus vom Chef, den heimst der jetzt ein und ich nicht. Und ja, vielleicht hast du sogar recht. Aber die Arbeitswelt ist eben oft knallhart. Sie ist nicht immer fair. Da werden Ellbogen ausgefahren, da werden falsche Entscheidungen getroffen, da wird sich eingeschleimt, da werden nicht ganz koschere Maßnahmen ergriffen, um an sein Ziel zu gelangen. Jemand hat mir mal gesagt, bei mir in der Firma geht es zu wie im Kindergarten. Es gibt diesen Spruch, Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das heißt zum Beispiel im Job, es gibt Dinge, die kannst du ändern und kannst aufhören, dich in Eifersucht und Selbstmitleid zu suhlen, weil du die Initiative ergreifst. Zum Beispiel, indem du das Gespräch suchst mit deinem Chef oder mit einem Kollegen oder indem du Defizite ausgleichst, indem du Fortbildungen machst oder über einen Jobwechsel nachdenkst. Es gibt aber auch Dinge, die kannst du vielleicht nicht ändern. Und dann bleibt dir nur eins, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst. Weil denke daran, Eifersucht ist Eiter. Es schadet in erster Linie nicht deinem Kollegen, nicht deinem Chef, sondern dir selbst. Und deshalb überlege gut, ob es sich lohnt, diese Wunde jeden Tag aufs Neue zu nähren und jeden Tag aufs Neue ins Büro zu gehen mit Wut und Verbitterung im Bauch. Es gibt noch so viele andere Bereiche, wo Eifersucht eine Rolle spielt, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Tatsache ist, Eifersucht packt uns da, wo wir Leidenschaft haben und oft betrifft sie gerade die Menschen, die uns nahe stehen, mit denen wir viel zu tun haben, an denen wir uns messen. Und was dahinter steckt, ist die tiefe Angst, dass ich in diesem Leben zu kurz kommen könnte. Die Angst, zurückgewiesen zu werden und die tiefe Angst, dass ich nicht wertgeschätzt werde für das, welchem meinem tiefsten Inneren bin. Und dass das Leben von XY vielleicht lebenswerter sein könnte als mein eigenes. Und der Grund, warum Gott nicht will, dass Eifersucht unser Leben bestimmt, liegt auf der Hand. Es zerstört uns. Es macht uns unglücklich, weil wir uns auf das konzentrieren, was ein anderer hat und nicht auf das, was uns selbst von Gott gegeben wurde. Schon ganz am Anfang gibt Gott seinem Volk die 10 Gebote. Und das 10. Gebot lautet, du sollst nicht begehren deines Mitmenschen Haus, Ehepartner, Esel, Job, Auto, Freundeskreis, Urlaub, Lebensstandard und so weiter und so fort. Das Problem bei der Sache ist allerdings, das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, denkt mal nicht an einen rosa Elefanten, weil wir Menschen sind so. In der heutigen Zeit umso mehr. Wir gucken kurz auf Facebook und denken, Mann, hat die ein Leben, wenn ich mal 2 Wochen mit der tauschen könnte. Wir fallen in dieses Denken immer wieder rein. Es ist wie eine Sucht. Deswegen heißt es ja auch Eifersucht. Mein Leben ist gerade langweilig. Ach, ich guck mal eben, was die anderen gerade so machen. Oh, das ist in der Karibik. Oh, guck mal, was der für ein Hotel hat auf seiner Geschäftsreise. Ah, die sind schick essen. Die gehen echt oft zusammen aus. Ich bin schon ewig nicht mehr aus gewesen. Ah, die war mit der da und da. Die hätte mich eigentlich mal fragen können. Ach, naja, egal. Und du gehst zu Bett mit dem Gefühl, der absolute Loser zu sein. Ich glaube, es war noch nie so verführerisch, sein Leben besser darzustellen, als es ist wie heute und damit andere so richtig eifersüchtig zu machen. Aber genauso wie wir nicht begehren sollen, sollen wir auch nicht andere dazu verleiten, eifersüchtig zu sein. Seid ihr dessen bewusst? Wir können Gott nichts vormachen und wir sollen auch unseren Mitmenschen nichts vormachen. Wenn Gelassenheit, wie das hier in Sprüche 14, Vers 30 steht, das Gegenteil von Eifersucht ist, wie können wir sie bekommen? Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Gelassenheit ist göttlich. Wir lesen in Sprüche 14, Vers 30, Gelassenheit ist des Leibes Leben. so negativ und zerstörerisch sich Eifersucht auf den ganzen Menschen auswirkt, so positiv wirkt sich Gelassenheit auf den ganzen Menschen aus. Ein gelassener Mensch strahlt Lebensfreude aus, statt Verbissenheit. Ein gelassener Mensch schaut dir ruhig in die Augen, weil er weiß, wer er ist und wer er nicht ist. Ein gelassener Mensch ist ein dankbarer Mensch. Er konzentriert sich nicht auf das, was er nicht hat, sondern freut sich an dem, was er hat. Gelassenheit ist nicht gleichzusetzen mit Gleichgültigkeit. Wenn die Bibel uns auffordert, gelassen zu sein, dann meint sie damit nicht, sitze dort wie ein Buddha und lächel selig und warte auf deine Erleuchtung. Sei nicht mehr ambitioniert, habe keine Ziele und keine Träume mehr, entwickel dich nicht mehr weiter und lass dich vor allem nicht inspirieren von Menschen, die dir was beibringen können. Nein, das ist nicht gemeint. Das alles sollen wir. Das dürfen wir. Und wir dürfen auch Gott um Dinge bitten, die wir uns für unser Leben wünschen, die wir echt gerne hätten. Aber ein gelassener Mensch weiß, es wird immer jemanden geben, der besser ist als ich, schöner ist als ich, erfolgreicher ist als ich, beliebter, fitter. Und das ist okay. Und damit bedeutet Gelassenheit auszusteigen aus dem Vergleichsdenken. Aufzuhören mit dem Versuch, jemand anderes zu werden oder zu kopieren, den man gar nicht sein kann, weil man als Unikat designt ist. Ich glaube, der Schlüssel, diese Eifersucht aus deinem Leben rauszubekommen, liegt darin, dass dir jemand diese Angst nimmt, zu kurz zu kommen, die du dir selbst nicht nehmen kannst. Du kannst dir noch so vornehmen, so ab jetzt bin ich nie wieder auf irgendjemanden eifersüchtig, indem du versuchst, die Leidenschaft zu unterdrücken, indem du stoisch alles an dir abprallen lässt oder deine Gefühle verschließt. Aber damit löst du nicht das grundlegende Problem dahinter. Die Voraussetzung dessen, dass ich wirklich mit Gelassenheit sagen kann, der ist besser als ich, okay, die ist hübscher oder beliebter als ich, so what? Die Voraussetzung dessen ist, dass du dich auf eine tiefe, grundsätzliche Weise wertgeschätzt und wahrgenommen weißt, als der Mensch, der du bist. Als der Mensch, als der dich Gott gedacht hat. Und diese tiefe Gewissheit, die kannst du dir nicht selbst geben, die kann dir kein Mensch geben, die kann dir nur Gott geben. Paulus schreibt in einem Brief an Titus und da steht in den Versen 3 und 4, wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Was dich aus der Angst rettet, in diesem Leben zu kurz zu kommen, ist die Freundlichkeit und die Menschenliebe deines Retters. Und Gott ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Ich habe nie so wirklich darüber nachgedacht, was es eigentlich heißt, dass Gott eifersüchtig ist. Ich fand den Gedanken immer ein wenig fremdlich, muss ich ehrlich sagen. Aber eigentlich ist es nur logisch, dass Gott eifersüchtig ist. Wenn wir Menschen schon so stark empfinden und uns nach Liebe sehen und uns das um den Verstand bringen kann, wie stark muss dann erst Gott empfinden, der ja der Schöpfer ist? Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er wirbt um unser Herz. Er kämpft um unser Herz. Er will unser Liebhaber sein. Er ist keine gefühlskalte Maschine, die irgendwo sitzt und in seinen Computer richtig oder falsch eintippt. In 5. Mose, Vers 24 steht, der Herr, euer Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein leidenschaftlich liebender Gott, der es nicht hinnimmt, wenn ihr irgendetwas außer ihm verehrt. Und so liebt Gott, leidenschaftlich und voller Begehren und Ungestüm. Aber wir stellen die meiste Zeit auf Durchzug. Wir wollen sein leidenschaftliches Rufen nicht hören. Und wir können es auch oft nicht hören. Wir haben uns dagegen abgeschottet. Und trotzdem macht Gott weiter. Gott macht weiter und wirbt in unser Herz bis zum Äußersten. Seine Liebe geht so weit, dass er sich uns schutzlos ausliefert. Er hält nichts mehr von sich zurück und Gott wird verletzlich. Gott wird ein Mensch. Er wird geschunden, verliert seine ganze Würde, wird hässlich für die Menschen, die er liebt. Und er zeigt uns das ganze Ausmaß seiner Liebe, indem er für uns stirbt. Indem er den ganzen Dreck, die ganze Eifersucht auf sich nimmt. Und die Leute haben Jesus verspottet. Guckt, jetzt hängt er am Kreuz, er hat anderen geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Gott hat sich uns schutzlos ausgeliefert. Was für ein Liebesbeweis ist das? Paulus schreibt in Römer 1, ich schäme mich des Evangeliums, dieser Nachricht vom Kreuz nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Die Liebe Gottes, die am Kreuz ans Äußerste geht, hat die Kraft, dir die Angst zu nehmen, nicht gesehen zu werden. Und die Liebe Gottes, die am Kreuz ans Äußerste geht, die hat die Kraft, dir deine Selbstzweifel zu nehmen. Und Gott weiß, dass er nicht einfach nur sagen kann, sei nicht neidisch. Nein, er weiß, dass wir das nicht schaffen. So wie in Vers 5 steht, wir selbst haben keine guten Taten vorzuweisen. Wir schaffen es nicht. Deshalb kümmert sich Gott selbst darum, dass diese Entzündungen aus unserem Leben entfernt werden können. Dass diese Entzündungen, diese Wunden aus unserem Leben verschwinden, indem er sich selbst verwunden lässt. In Jesaja 53 steht, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, am Kreuz kannst du die Eifersucht loslassen. Du kannst dir eintauschen gegen Gottes heilende Liebe. Und Gott möchte, dass du aufrecht und gelassen durchs Leben gehen kannst, weil du weißt, wer du bist, dass du nicht vergessen wurdest. Vielleicht möchte Gott heute mit dir einen Heilungsprozess starten und dich an die Hand nehmen und dir zeigen, dass er um dein Herz wirbt, dass du dich nicht länger vergleichen musst mit anderen. Dass er um dein Herz wirbt, um deins. Nicht um etwas, wie du sein solltest oder wie du gerne wärst oder wie jemand anderes dich gerne hätte, sondern genau um den Menschen, den er in dir sieht und mit dem er seine eigene Geschichte schreiben möchte. Amen. Ich möchte beten. Vater, wir können nicht verstehen, wie leidenschaftlich deine Liebe wirklich für uns ist und dass es dir wirklich um unser Herz geht. Das Herz jedes Einzelnen hier. Und du hast jeden wunderbar designt. Und das, worum ich dich bitte, ist, dass du uns jetzt diese Wahrheit in unser Herz pflanzt. Und dass wir es verstehen, wie sehr du um uns kämpfst und wie sehr du uns liebst. Amen.